Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode 1000 Jahre Bier hier aus dem Weihenstephaner Brauereimuseum mit dem Anton und mit mir und mal wieder wie jede Staffel quasi schon Stammgast und er kennt schon eigentlich auch aufs Cover kommen.
Teil des Inventars.
Ja, der Florian Lehnhardt von der TU München. Servus, Flo.
Grüß dich. Servus, schön, dass ihr wieder da sein darf. Ich glaube, es ist jetzt Nummer 5, oder?
Fünfter Podcast. Es gibt kaum jemanden, abgesehen von uns beiden, der so oft da war wie
Stimmt,
du.
Stimmt, ja. Ui,
wow. Ja, bald bekommst du die goldene 1000 Jahre Bier Podcast Ehrennadel am Band verliehen.
Das machen
wir. Also in der 1000. Episode.
Sobald wir es haben.
Mhm. In der 1000. Episode dann. Aber der geneigte Hörer weiß ja schon, wenn du da bist, dann geht's um Sensorik. Ja, das ist dein Gebiet, das ist dein Steckenpferd, das ging auch in weiten Teilen darum in deiner Promotion und in deiner Arbeit, die du verrichtest an der TU München. Und deswegen haben wir uns jetzt wieder mal so ein bisschen durchgekramt und geschaut, okay, die großen Themen haben wir ja schon abgearbeitet mit Weißbiersensorik, Lagerbiersensorik, Bockbiere und so weiter und so fort. Also da haben wir uns jetzt schon ein bisschen durchgegangen. Was wir uns noch nicht so angeschaut haben, das ist das Thema Hopfen. Mhm. Wir haben uns das Thema Hopfen noch nicht so genau angeschaut und da ja das ein oder andere Mal Fragen kommen sind, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt Hopfen-Episode.
So ist es.
Weil es passt ja zeitlich auch ganz gut. Wir sind jetzt in der Phase im Hopfenanbau des Anleitens, ja, wo die Drähte gespannt werden, wo der Hopfen wieder angeleitet wird, sodass er emporwachsen kann am Gerüst und dann im Herbst seine Frucht uns darbietet, um gutes Bier zu brauen. Hoffentlich. Ja, wird schon. Wird schon passen. Und ja, deswegen, wie und warum kommt der Hopfen ins Bier? Was macht der Hopfen aus? Was sind seine Flavor Components? Also was sind seine Geschmackseigenschaften, die er reinbringt und so weiter und so fort. Das werden wir heute alles erörtern mit dem Flo. Und natürlich dann auch noch eine sehr, sehr interessante Frage, die uns erreicht hat aus der Community-Ecke. Hat uns ein Zuhörer eine wirklich sehr lange E-Mail mit ein paar sehr tollen Fragen geschrieben zu einem speziellen Thema. Das werden wir am Ende des Podcasts bearbeiten. Fangen wir einfach mal an. Flo, wie ist es dir so ergangen? Wie geht's dir eigentlich? Aber ein bisschen zwischenmenschliche Komponente auch.
Ja, bitte, also nicht nur beruflich hier.
Ja.
Mir geht's sehr gut. Der Winter ist jetzt mehr oder weniger vorbei, wo wir das jetzt aufnehmen. War interessante Skitourensaison. Ich war jetzt vor 2 Wochen in Georgien im Urlaub.
In Georgien, okay.
Sehr, sehr tolles Land, kann ich nur empfehlen. Und ja, ich freue mich auf den Sommer, freue mich auf den Frühling, der jetzt schon ein bisschen losgegangen ist. Genau. Wie geht's euch?
Ja, passt eh. Bisschen viel um die Ohren, aber alles in Ordnung. Wo warst du Skitouren von?
Das ist in Ratscha.
In Ratscha?
Genau, da verirren sich ganz, ganz wenige Leute hin. Das ist quasi zentrales Nordland im Hochkaukasus und direkt an der russischen Grenze.
Oh, wow.
5000er vor der Nase.
Echt, oder was?
Richtig geil.
Boah, nice. Richtig, ja, da denke ich mir, das Panorama dort wird schon gewaltig sein, gell?
Packen einfach ein paar Fotos in die Shownotes, oder?
Ja, genau, das machen wir.
Das ist eine gute Idee. Hast du einen Stefan dabei gehabt? Leider nicht.
Mein Gott. Ja, aber in Georgien sind wir verlegt. Johannes Erland, es gibt uns in Georgien, weiß zwar nicht wie und wo und wie weit, aber es ist auch eines unserer Länder, in dem wir exportieren.
Spannend auf jeden Fall, weil das Bier trinkt man halt da wie typischerweise so im Osten Osteuropa aus 2,5 Liter Plastikflaschen.
PET-Flaschen.
Genau. Auch immer eine Reise wert.
Ja, das war auch so eine meiner ersten skurrilen Erlebnisse in Osteuropa, wo ich mal so einen Superbock, nennt sich das, in einer 2 Liter PET-Flasche gesehen habe. Und ich gedacht, Alter, also ein, weiß nicht, 8%iges Bier ne, in einer 2 Liter PET-Flasche.
Und ich dachte, wow. Glaubst du aber nicht, dass das zum Teilen ist?
Nein. Das ist ein 6er Tragerle für jeden, gell?
Ja, ich meine, wenn es auf den 5000ern aufgeht, brauchst du was. Das dich wert.
Aus Flüchtigkeit.
Also, das dauert auch
Zeit. Ja. Ach, krass. Ja, cool. Ein bisschen was Menschliches auch gemacht, finde ich toll. Jetzt, wie kommt der Hopfen ins Bier und warum? Fangen wir einfach mal mit der Frage an. Wir werden uns das jetzt ersparen, dass wir den Hopfen als Pflanze komplett zerlegen und anbauen und hin und her. Ich glaube, da machen wir mal eine eigene Folge. Da gibt es auch sicher den einen oder anderen Experten, den wir dafür zuholen können, was Hopfenanbau und was die Pflanze ausmacht und was das Ganze drumherum ist. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, okay, der Hopfen kommt in Pelletform in der Brauerei, so wie bei uns hier an. Und den verwenden wir halt jetzt zum Bierbrauen.
Was passiert dann?
Genau. Also was für Prozesse, du als Lebensmittelchemiker kannst das ja sicher etwas genauer aufdröseln. Als Brauer weiß ich, okay, der Hopfen hat zwei Bestandteile, Bitterstoffe und Öle. Bitterstoffe sind für die Bitterkeit im Bier zuständig?
Na!
Wow! Lecker mir! Und die Öle für das Aroma, für das Flavor, für Geruch und Geschmack. Der Hopfen ist unterteilt in zwei Kategorien, die sogenannten Bitterhopfen und die sogenannten Aromahopfen. Also die Hopfensorten, die einen Schwerpunkt aufs Aroma legen, die haben einen besonders hohen oder hochwertigen Ölgehalt, und die mehr Wert oder die mehr Fokus drauf legen auf die Bitterkeit, also auf die Bitterhopfen, die haben halt mehr diese sogenannte Alphasäure, die für die Bitterkeit verantwortlich ist. Und diese zwei Sachen bringen wir während dem Würzekochen, also während der Heißphase, ins Bier. So. Genau.
Hast du richtig gesagt, also ab dem Würzekochen, in den allermeisten Fällen, ich glaube, ich gäbe eine ganz kleine Ausnahme, was auch vorher passiert. Ich glaube, das ist jetzt unwichtig, Maischehopfung in dem Sinn.
Aha, stimmt, ja.
Dann wird der quasi, je nachdem, was man erzielen will, das können wir, glaube ich, später dann ein bisschen darauf eingehen, wird zu verschiedenen Zeitpunkten bis zum mehr oder weniger Ende der Gärung dann dosiert. Und eigentlich hast du zwei Effekte, die du erreichen willst. Du hast von den Alphasäuren gesprochen. Die sind, ich sage jetzt mal, die Bitterstoffe im Hopfen, aber im Bier sind es dann die Isoalphasäuren. Also im Endeffekt spricht man davon, dass sich die Struktur dieser Alphasäuren aus dem Hopfen ganz leicht verändert. Dadurch hast du aber eine weitaus höhere sensorische Bitterkeit, und das ist eben diese Isomerisierung, von der man spricht, diese Isoalphasäuren.
Was passiert bei dieser Isomerisierung? Weil ganz ehrlich, in der Malzwürzeprüfung, ja, hätten wir das aufzeichnen sollen? Rat mal, wer es nicht richtig hatte.
Genau. Im Wesentlichen, was sich, glaube ich, der Zuhörer hier merken kann, ist, dass man von einem, also recht chemisch gesprochen, von einer 6-Ring-Struktur oder Grundgerüst auf eine 5-Ring-Struktur runtergeht. Und die passt eben besser, mehr oder weniger, in die menschlichen Rezeptoren, hat eine sehr viel höhere Bitterkeit, ja, und verschiedene andere
positive Effekte. Also wirklich mehr Effekte. Bitterkeit oder nur die Wahrnehmung wird gesteigert?
Die Wahrnehmung wird gesteigert,
okay. Und dieser 5-Ring bei dieser Isomerisierung, das ist durch den thermischen Einfluss, genau, oder? Durch die Hitze verändert Hitze sich das Zeit. Molekulare Grundgerüst.
Genau.
Und über die Zeit, genau, weil man sagt ja, Bitterhopfen am Anfang geben, umso länger ich den koche, umso mehr isomerisiere ich.
Genau, du brauchst dann einen bestimmten pH-Wert dazu, aber das ist quasi im Würzekochen gegeben.
Okay.
Genau. Und diesen Prozess, den magst du im Endeffekt ja durchziehen. Das heißt, Bitterhopfen gibst du eigentlich am Anfang deines Prozesses, um möglichst viel Zeit und Temperatur zu diesem stabilen Endprodukt quasi zu erzielen und die Ausbeute zu steigern. Weil der Hopfen ist natürlich sehr teuer. Du dosierst da eben nach Alphasäure in den meisten Fällen und versuchst du das Allermeiste natürlich rauszuholen. Mhm.
Es ist vielleicht ganz interessant, das kurz zu betonen, dass man nicht sagt, man verwendet 3 Kilo Hopfen.
Genau.
Sondern man dosiert nach diesem Säurewert, nach dem Alphasäurewert. Das ist vielleicht ganz interessant für alle, die sich jetzt da nicht so wirklich auskennen in der Geschichte. Man nimmt jetzt nicht einfach jedes Mal dieselbe Anzahl, weil nicht jeder Hopfen denselben Wert an Alpha, oder nicht jede Ernte denselben Wert an Alphasäure.
Und auch nicht jedes Viertel dieselbe Alphasäure hergibt.
Genau. Ja,
also da mischt man dann auch teilweise in den Pelletwerken oder in den Veredelungswerken dann ab, sodass es ein homogene Ding ist, weil man weiß, okay, der Südhang hat halt mehr oder weniger und dann das Terroir, also der Boden gibt halt mehr dafür her oder was auch immer. Also das werden dann halt gemischt. Ja.
Das ist nur kurz als Hinweis dazu, dass man sagt, man kann nicht immer dieselbe Menge an, dieselbe Kilozahl an Hopfen
nehmen. Genau, und die sind auch so abgebackelt. Also wenn ihr mal in eine Brauereiführung kommt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann ist es so, dass ihr vielleicht im Sudhaus so silbermetallisch glänzende Päckchen seht. Das sind entsprechende luftdicht verschlossene Pellet-Säckchen. Und da steht dann halt drauf, okay, was weiß ich, die und die Ernte, die und die Herkunft und die Sorte. Ja, also sagen wir jetzt Hallertauer Perle, Ernte 2021. Und dann steht da schon auch drauf, wie viel Kilo das sind. Aber das kann halt 2021 können das 3 Kilo sein und 2022 können es 3,2 Kilo sein, weil das sind dann quasi 5000 Alpha-Säckchen. Also in einem so einem Sackel sind dann sogenannte 5000 Alpha an diesen Bittersäuren drinnen. Und so dosiert dann der Braumeister, weil er sein Rezept darauf ausgelegt hat, okay, ich brauche für mein Weißbier, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, sagen wir mal jetzt irgendeinen Wert, okay, ich brauche dafür 15.000 Alpha, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, wurscht, jetzt wird mir der Tobi zerlegen, wenn er die Episode hört, weil ich da so komische Werte sage. Also ich brauche für mein Weißbier, sagen wir mal, 3 Alpha, ja, und in einem Sackel ist ein Alpha drinnen und da muss ich halt 3 Sackel geben. Und so bekommen wir halt von der Zulieferindustrie, von unseren Hopfenpflanzern und den Veredlern halt den Hopfen in diesen Alpha-Sackeln, sodass wir das auch für Jahr ordentlich dosieren können. Weil wie gesagt, 5000 Alpha können einmal 3 Kilo sein, einmal 3,5 Kilo oder bei einer schlechten Ernte 2,5 oder bei einer guten Ernte 2,5 Kilo sein. Das kommt immer drauf an.
Der Brauer muss auf jeden Fall gut rechnen können.
Ja, das schon. Oder halt natürlich sein Excel beherrschen.
Genau.
Ich kann beides nicht. Und wie auch ein Brauer.
Du musst es auch nicht kennen.
Genau. Wie geht's dann weiter im Brauprozess?
Also die Bitterkeit.
Genau, Bitterkeit. Vielleicht
auch noch gibt's kurz. Gibt es da einfach auch an, Entschuldigung, dass ich da jetzt, wieder reingrätsche, an Höchstwert, dass man sagt, ab einem gewissen Punkt macht das keinen Sinn mehr, da kann ich kochen und ich kriege keinen Alpha mehr rein.
Ja, normalerweise spricht man da eigentlich so von einer halben Stunde, dass die Isomerisierung weitestgehend abgeschlossen ist. Ja, gibt es aber verschiedene Meinungen dazu. Mhm. Genau. Was vielleicht da noch ganz interessant ist, wisst ihr ja natürlich auch, während Würze kochen, hast du Heißtrub, also Stoffe, die quasi ausfällen und du willst ja am Ende eine klare Würze haben. Dieses ja, Protein, ich sage jetzt einmal Zeugs, was da ausfällt, mehr oder weniger, das reißt ja auch Alphasäuren bzw. Isoalphasäuren mit. Das heißt, du hast da immer auch über den Prozess auch große Verluste. Mhm. Genau, das sollte man mit einberechnen.
Und also im Heißtrupp geht mir auch etwas verloren, das muss ich auch einberechnen. Also muss ich mein Sudhaus kennen und dann ungefähr wissen, okay, pass auf, ich nehme eine Würzeprobe vor der Heißtruppabtrennung und schaue, wie viel Alpha drinnen ist. Nach der Heißtruppabtrennung und dann schaue, wie viel Alpha drin ist und dann habe ich mal einen Mittelwert, ungefähr wie viel Alpha ich verliere und dann kann ich das abschätzen für meine Dosage, wie das passt oder nicht. Oder was mein berechneter Alpha ist, was mein wirklicher Alpha ist und dann weiß ich, was ich an Verlusten habe.
Genau, absolut. Im Endeffekt kommt dann jetzt meine jetzige Position auch wieder mit rein, so also jetzt mal die instrumentelle Analytik, was wir ja drüben haben, das Labor im Hintergrund. Und im Endeffekt willst du dann ja, einfach die Isoalphasäuren dann auch messen können, was wirklich final in deinem Produkt Bier dann drin ist.
Mhm.
Genau. Und das zweite große, was du hast beim Hopfen, ist eigentlich das Aroma. Du hast schon Ölkomponenten angesprochen. Da hast du genau den gegenläufigen Trend eigentlich. Wenn du ganz am Anfang ganz viel Aroma reingibst, musst du dir vorstellen, du kochst da drauf rum, überall riecht es dann nach Würze. Das sind natürlich Hopfenaromastoffe, unter anderem auch, die da mit reinkommen.
Und die ballern ich halt in die Luft.
Die ballerst eigentlich in die Luft, genau. Hast aber eigentlich eine gute, Extraktion, sage ich mal, aus deiner Matrix. Was hinten raus, wenn du jetzt zum Beispiel in der Kolbenhopfung hast, kann es ja sein, dass du nicht alles quasi rausholst aus dem Hopfen selbst.
Mhm.
Genau. Aber das sind so die zwei Geschichten. Also
ja, ich erkläre das immer so, man kennt ja diese Duftkännchen, die man oft mal hat. Ne? Da tut man so kleine Teekerzen drunter und dann hat man da so ein kleines Wasserbad, da tropft man dann so ein paar ölhaltige Duftstoffe rein, so noch Zitrone oder sonst was. Meine Mama hat das ganz gerne im Winter immer gemacht oder das angemacht, wenn es irgendwie sie irgendwas intensiv Riechendes gekocht hat und dann halt den Geruch aus der Küche vertreiben möchte. Ne? Also diese Teelichter mit dem Wasserbad, dann tropft dann ein bisschen was rein und nach einer halben Stunde muss man da aber was Neues reintropfen, weil das halt schon verraucht ist. Und dasselbe ist halt mit dem Hopfen, wenn ich das halt am Anfang reingibt, dann blase ich mir das halt aus und ja, hab nichts davon. Ne? Isomerisierung, aber bei meinem, wie wir schon besprochen haben, Aromahopfen, haben wir ja recht wenig Alphasäure im Hopfen drinnen, relativ viel oder mehr Öl. Und dann habe ich auch wieder schlechte Ausbeute, weil ich viel für einen guten Hopfen ausgeben habe und dann aber seine wichtigsten Komponenten in die Luft jag.
Absolut. Dementsprechend musst du da die Hopfengabe, je nachdem, was du vorhast und natürlich für Bier brauen magst, ja, eigentlich aufteilen. Das heißt, normalerweise gibt es da Bittergabe am Anfang, die isomerisierst du durch quasi und dann gibst du über den Prozess, zum Beispiel Kochmitte oder normalerweise 10 Minuten vor Kochende, gibst du halt nochmal was dazu. Oder dann im Whirlpool oder dann wirklich Hopfen stopfen quasi, sag jetzt einmal, im Kalttank dazu, im
Kaltbereich. Ja. Wie ist die Ölausbeute? Kann man das sagen? Also heiß, Whirlpool, Kaltbereich, wenn wir da jetzt dann schon von Lösung sprechen auf einer chemischen Basis, wo ist sie am besten oder wie kann man das sehen?
Ja, das wäre schon im Heißbereich auf jeden Fall am besten. Mhm. Da hast du aber den Nachteil, dass du es austreibst. Und dann eigentlich rein chemisch gesehen ist im Kaltbereich eher ein bisschen langsam und gehemmt, aber was da dazu kommt, ist Ethanol als Lösungsmittel. Mhm. Das heißt eigentlich, rein chemisch gesehen, sind die ganzen Hopfen oder die meisten Hopfenaromastoffe, also Terpene und Terpenalkohole, das sind jetzt die Fachbegriffe dann, die können wir nachher nochmal kurz erklären, was das dann ist. Die sind eigentlich relativ wenig wasserlöslich, sondern eben eher, ich sage jetzt mal, organisch löslich und dann ist das Ethanol, was du drin hast, natürlich ein schöner Lösungsvermittler. Mhm. Genau. Aber du musst dir auch vorstellen, du gibst ja dann nicht nur die eigentliche Substanz rein, sondern du gibst es in einer Blattform oder in einer Pelletform. Das heißt, du hast eine organische Substanz, die in ein Gerüst mehr oder weniger eingebettet ist. Das ist da erst einmal relativ fest drin, das muss da aber irgendwie rauskommen. Mhm. Genau, dementsprechend brauchst du eigentlich dann den Faktor Zeit, der das ein bisschen auslaugt oder auf.
Okay, und aber durch das Ethanol hat man da quasi ein Lösungsmittel, das im Heißbereich noch nicht vorhanden ist. Und da ist eher die Lösung durch den thermischen Einfluss, also durch die Temperatur, aber die auch gleichzeitig negativ wirkt, weil es immer die Sachen auspufft.
Genau.
Okay. Was sind jetzt die sage ich mal, Leitkomponenten im Hopfen? Wir haben ja das Öle zusammengefasst, du hast jetzt schon gesagt, Terpentine und bla und blub. Was sind so diese Leitkomponenten? Also wenn man jetzt ein Hopfenpelletsackel aufreißt und da eine riecht oder so eine Hopfendolde zerreibt und riecht, dann gibt es ja da die Hopfen, die Zitrusaromen haben, die tropische Fruchtaromen haben, der Polaris nach dem Gletschereisbonbon und so weiter. Also da hat ja jeder so sein eigenes Charakteristika und das die Brauer ja auch wollen. Zum Beispiel der Saphir, einer meiner Lieblingshopfen, ist ja wirklich, der hat dieses schön so blumige Aroma, also wirklich so Tiroler Almwiese nenne ich das ja ganz gern. Ja. was sind da die Leitkomponenten jetzt, die das prägen?
Im Hopfen selbst hast du eigentlich hauptsächlich rein mengenmäßig gesehen Myrcen. Mhm. Das ist eigentlich ist also sogenanntes Terpen, hat 10 Kohlenstoffatome und sonst keine funktionellen Gruppen. Und eigentlich, wenn man so ein bisschen an die Chemie schaut, du brauchst eigentlich mehr Sauerstoff, Schwefel, vielleicht auch Stickstoffatome, um quasi mehr Geruchsaktivität zu.
Okay. Und das ist da praktisch gar nicht
drin. Das ist da gar nicht drin, genau. Macht es ja dann sehr wenig wasserlöslich und eben hauptsächlich organisch, ethanolisch löslich. Das ist so ein Stoff, der riecht eher so grauzig, harzig, harzig nicht unbedingt, aber eher so ein bisschen stechend und grün, genau. Das ist einer der Stoffe. Der gleiche Stoff in seiner Grundstruktur mit einem weiteren Sauerstoffatom ist dann nicht ein Terpen, sondern ein Terpenalkohol. Und da gibt es zum Beispiel das Linalool als Vertreter. Das wäre jetzt für dich wieder ein Begriff zum Aussprechen.
Ja,
Linalool. 4VG. Ja. Das Doppel-O ist immer ein bisschen interessant. Genau, das ist ein Stoff, ist eigentlich so die sensorische Leitkomponente des Hopfenaromas im Bier. Mhm. Das funktioniert in den allermeisten Fällen im klassischen Bereich recht gut. Der Stoff ist eigentlich so, ja, blumig wird er hauptsächlich beschrieben, teilweise zitrusartig in der Richtung. Also bringt fruchtig-blumige Eindrücke mit ins Bier. Genau, und dann gibt es noch verschiedene weitere Punkte. Dann gibt es noch größere Terpene, beziehungsweise das heißt, es sind dann Sesquiterpene, die kriegen dann mehr Kohlenstoffatome. Und ja, die gehen dann eher in die krautige Richtung, also Karyophyllen, Humulin und so die Geschichten werden das dann. Und dann hat man noch verschiedene Ester. Das ist dann so ein bisschen der Link zu den Bitterstoffen. Die Bitterstoffe haben verschiedene Seitenketten, die können abgespalten werden und dann zum Beispiel mit Ethanol verestern. Und das kennt ihr ja aus den vorherigen Folgen. Ester sind immer sehr geruchsaktive Stoffe, die ja fruchtig sind. Da gibt es dann zum Beispiel so waldbeerige Eindrücke, aber auch verschiedene andere exotisch-fruchtige Eindrücke. Mhm. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, das sind sogenannte Thiole oder schwefelhaltige Aromastoffe. Die gehen auch von zwiebelig, krautig, würzig bis Richtung Katzenurin als negativer Eindruck oder Maracuja, Johannisbeere dann als positive Eindrücke. Mhm. Und spannend bei denen ist, dass die durch den Schwefel extrem aromaaktiv sind und wir eigentlich im Labor uns echt große Schwierigkeiten haben, die zu messen, weil die einfach so wenig drin sind. Also nochmal Faktor 1000, teilweise weniger wie das Linalool, aber die Geruchsaktivität ist sehr viel höher.
Verstehe.
Aber das ist, je nach Bierstil und je nach Hopfensorte und Anbaugebiet und so weiter, variiert es natürlich total. Aber da sieht man vielleicht auch, was der Brauer dann für eine Spielwiese quasi vor sich hat.
Ja, und dass natürlich Herkunft vom Hopfen so eine riesige Rolle spielt, ne? Also nicht nur das Terroir und so weiter, sondern halt einfach auch die klimatischen Begebenheiten. Zum Beispiel, warum gibt es in den USA so viele extrem fruchtaktive Hopfen? Weil die halt einfach extrem sonniges Klima dort haben, wo sie anbauen, im Yakima Valley zum Beispiel. Ja. Da ist relativ trocken, was für ein Hopfenanbau nicht gut ist. Dafür haben sie aber da sehr gute Bewässerungssysteme.
Weil das ist das Problem bei uns in Deutschland.
Genau, ja, bei uns ist zwar dann von der Bewässerung, oder nicht Bewässerung, aber bei uns ist vom Klima her oft, zumindest war das in der Vergangenheit so, feucht genug für den Hopfen, sodass er natürlich ohne künstliche Bewässerung wachsen kann. Mhm. Aber die Sonne oder die Wärme hat manchmal gefehlt, um besonders, sage ich mal, stark Frucht- oder aromatische Hopfen zu generieren. Und in den USA ist halt umgekehrt, da haben sie es halt mit künstlicher Bewässerung gelöst und dann haben sie dort aber sehr viel Sonnenschein und auch sehr, sehr, sehr warme Temperaturen teilweise. Und dann kommen halt so Sachen wie Amarillo und Cascade dabei raus, die brutale Fruchtigkeiten halt haben.
Absolut, ne? Wenn man es leisten kann.
Ja, natürlich. Und ich glaube, das ist auch ein großer Hintergrund, warum der Hopfen in der Region den Bierstil mit beeinflusst. Mhm. Also ich glaube einfach auch, deswegen sind die bayerischen und deutschen Biere sind in ihrer Geschmacksausrichtung einfach so, weil wir halt mit dem Hallertauer Hopfen ein gewisses, sage ich mal, Portfolio an Hopfen vor der Haustür hatten, das eine gewisse Bandbreite hatte, aber halt nie diese extrem fruchtigen Hopfen hatten. Und in den USA, die Craft-Szene hat sich halt an diesen Hopfen aus dem Yakima Valley und aus dieser Region halt hochgezogen und die hatten halt diese fruchtaktiven, diese aromaaktiven Flavor-Hops und konnten dann halt damit auch diese Biere brauen, was eigentlich vielleicht mit so Hallertauer Hopfen so in dem Sinne gar nicht, weil nicht nur weil es die Sorten nicht gegeben hat, sondern weil es vielleicht einfach auch das Klima und die Anbauverhältnisse gar nicht so hergeben.
Ja? Ja, absolut. Und Tschechien zum Beispiel, die haben den Sarzer Formenkreis, wo es dann hauptsächlich um das Krautige, Harzige geht und das spiegelt sich ja in den Bierstil.
Richtig, genau.
Das ist total spannend.
Böhmischen Pilsbeeren, ja. Und das hat das halt einfach geprägt und deswegen glaube ich auch, dass das ein bisschen auch der Unterschied ist, was wir ja ganz oft sagen, bayerisches Pils, norddeutsches Pils. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, weil die Bayern einfach vor der Haustür mit Holledau, Tettnang oder auch Spalt entsprechend sehr edle, fein aromatische Hopfen zur Verfügung hatten und nicht diese, sage ich mal, ja, krautigen wie in Pilsen oder sehr alpha-aktiven Hopfen, wie man es vielleicht in Norddeutschland entsprechend zur Verfügung hat, und da sich halt eine andere Interpretation des Stiles einfach generiert hat, weil das tschechische Pils und das bayerische Pils und das, sage ich mal, norddeutsche Pils, das sind drei unterschiedliche Biere, kann man auch sagen, aber wenn es dieselbe Grunddefinition theoretisch hat. Ja. Nein, das ist schon spannend. Und deswegen, der Hopfen ist, wie ich ja immer zu sagen pflege, die Seele des Bieres. Ja? Also du gibst am wenigsten davon rein eigentlich, ja? Aber hat einen sehr großen Impact auf das Bier, wie man es wahrnimmt. Ja? Also ich sage ja immer, das Wasser ist das Gerüst des Bieres, der Körper ist das Malz, der Hopfen ist die Seele und die Hefe ist der Charakter. Ja? Also so kriegt man halt eine schöne, oh, jetzt, nicht ohne.
Jetzt bin ich gerade sprachlos. Das war eine Ode ans Reinheitsgebot schon wieder, habe ich da gehört.
Ja, aber so kann man halt auch, habe ich gelernt, entsprechend den Leuten ein bisschen den Impact eines jeden Rohstoffs vor Augen führen, ohne dass man zu sehr ins Technische geht, ja, was für was jeder da ist. Und der Hopfen als Seele zu bezeichnen, ist ein ganz kleiner Bestandteil, mengenmäßig, hat aber einen ganz großen Einfluss, einfach um ein Bier zu klassifizieren oder zu charakterisieren. Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich immer einen sehr, sehr gelungenen Ausdruck. Und klar, der Malz gibt den Körper des Bieres, ne? Der sagt, wie stark ich bin, und die Menge und die Art von Malz sagt so, hat man einen süßen Charakter, hat man einen eher schlanken Charakter, was auch immer, ja, ist man stark, ist man leicht, ja. Also das ist halt einfach der Körper, das ist das Mundgefühl, das kommt halt einfach durchs Malz. Also ich finde, das ist dann schon sehr passend, dann können die Leute das auch ganz gut ableiten. Und was ich auch ganz oft sage, ist, Hopfen ist wie das Salz. Ja, der Koch arbeitet mit Salz. Ein wahnsinnig kleiner Bestandteil eines jeden Gerichts, aber extrem wichtig, weil ohne dem oder zu wenig ist es fad und reißt die Leute nicht zum Hocker. Ist es zu viel, passt es nicht, dann ist es unrund, dann ist es versalzen, dann mögen es die Leute auch nicht. Also es muss die Kombination immer aus allen Rohstoffen halt passen, und so ist es mit dem Salz. Ja? Und das ist das vom Koch, vom Brauer ist das Salz der Hopfen, und ich glaube, da gibt es noch viele andere Beispiele, die man da aufführen kann. Und jetzt dann haben wir diesen Rohstoff, wir wissen jetzt, wie wir ihn reinbringen, also für die Bitterkeit, für das Aroma, die verschiedenen Möglichkeiten, was ist da die aktiven Substanzen. Jetzt ist eine andere Frage, die wir ja auch schon im Podcast mit dem Matthias Hutzer hatten, wo wir voll über die Hefe geredet haben. Die Hefe ist ja sehr, sehr dankbar, weil sie mir ja ein relativ stabiles und vor allem ein relativ konstantes Profil in mein Bier einbringt. Ja? Also durch die Ester und durch viele andere Gär-Nebenprodukte habe ich da ein sehr stabiles Gerüst an aromenaktiven Substanzen, die mein Bier definieren. Und dadurch, sage ich mal, ist ja auch vor allem das Thema Weißbier relativ, it's good to travel, weil man halt einfach die ganz simpel gesprochen, die Banane und die Nelke halt nicht so schnell über Alterung aus dem Bier rauskriegt, weil das halt in der Matrix viel stabiler verankert ist im Bier als jetzt vielleicht der Hopfen. Hopfenalterung, großes Thema, ganz großes Thema. Ja, war ja auch sicher auch Thema deiner Promotion bei der Alterung von Lagerbieren natürlich, weil es eine wichtige Komponente ist. Darüber müssen wir sprechen. Ja, es gibt Craft-Bier-Brauereien oder Brauereien, die sagen, ich verschiffe mein Bier ausschließlich gekühlt mit eingehaltener Kühlkette, weil mein Bier sonst einfach zu stark in seinem Charakter abnimmt, weil man dann halt nicht mehr diese Hopfenfrische oder halt diesen Hopfenflavor hat.
Ja, da habe ich leider relativ schlechte Nachrichten, wie du es vielleicht ja schon ein bisschen angeteasert hast. Ja. Also grundsätzlich sind die Aromen oder Aromastoffe, die da draus kommen, bis auf wenige Ausnahmen, was jetzt zum Beispiel das Linalool wäre, relativ instabil. Das ist einerseits physikalisch zu sehen, also dieses Mürzen, das habe ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, das will eigentlich chemisch gesehen nicht im Bier sein. Deswegen geht es in den allermeisten Fällen raus und sammelt sich mehr oder weniger im Liner, im Kronenkorken an. Einfach weil das dann das bessere Lösungsverhalten da mehr oder weniger bietet. Das heißt, wenn du irgendwo an einem Lagertank irgendwas zwickelst und du denkst, boah, mega krautig, und dann hast du das gleiche Bier zwei Wochen später in der Flasche, dann kann das schon ganz, ganz anders schmecken. Einfach, oder riechen und schmecken. Einfach weil dieses Myrzen, wenn das eben aromagebend gewesen ist im Tank, ist es da eben vermutlich nicht mehr so drin, wie es ist.
Jetzt möchte ich da noch ganz kurz, schnell, ja. Ja, geht sehr schnell, nur kurz einwenden, wenn wir sagen krautig, meinen wir eher nach Kräutern und nicht nach Kraut, Sauerkraut oder Kohl. Ja. Ja, das meinen wir damit nicht. Das ist nämlich ganz oft etwas, was die Leute dann missinterpretieren. Also wenn der Bauer krautig sagt, ja, dann meint er Kräuter, kräuterartig, ja, also noch Petersil oder was weiß ich, Oregano, also noch Kräuter der Provence oder Mediterrane oder Alpenkräuter oder was auch immer, aber jetzt nicht Sauerkraut.
Genau. Gleich ist es mit würzig, beziehungsweise Hopfenwürzig, wenn wir von dem sprechen.
Wir sprechen auch eher von einem
Genau, spricht man eigentlich eher
Speisenkräuteraroma als jetzt nicht von einem Sauerkrautaroma.
Oder vom Maggi.
Oder vom Maggi. Nicht. Genau. Ja, genau, genau, kein Maggi.
Genau.
No There is no more Maggi im Bier.
Genau.
Gott sei Dank.
Genau. Dann hast du, wie gesagt, ein paar
Stoffe. Also das ist praktisch weg, weil das ist ja was ganz viele Leute einfach, vor allem am Zwickelbier, halt einfach so geil finden. Die sagen halt so einfach vom Tank außer. Und das war in meinem ersten Praktikum, das ich damals gemacht habe in der Villacher Brauerei, bin ich dann mit dem Kellermeister Zwickeln gegangen. An meinem ersten Tag hat er gesagt, das ist der Grund, warum wir hier unten in der Köthen und im Nassen stehen. Ja, und dann habe ich halt, das war ein, ja, Game Changer natürlich, ne? Weil das wirklich ein Aroma hatte, das, ich hatte davor noch nie so ein Bier. Mhm. Ja? Aber das Erlebnis hat man nur dort und das ist, wie du gesagt hast, groß der Teil durch das Myzen. Und wenn das Vierte sagt, ist das.
Das will da einfach nicht drin sein.
Okay.
Genau, dann, wie gesagt, hast du aber ein paar Stoffe, die sind relativ stabil. Das sind eben diese Alkohole vor allem.
Also die Terpene.
Genau, Terpenalkohole. Das sind eben diese klassisch blumigen Eindrücke und zitrischen Eindrücke oder zitrusartigen Eindrücke. Und dann vielleicht, wenn man es runterbricht, auf die Schwefelkomponenten, die sind auch sehr reaktiv. Also da dreht sich dann das Aroma auch gerne mal in Richtung von einem Fehlaroma, heißt dieses Knoblauch und Zwiebelartige kann da mal rauskommen. Und ja, gibt es noch einen Punkt, das sind verschiedene Umesterungen, das heißt Hopfenester werden dann durch Ethanol zu anderen Estern oder auch Säuren dann eben verestert, die dann einfach andere Geruchseindrücke bringen. Das heißt, das Aroma ändert sich eigentlich über den ganzen Alterungsprozess auf jeden Fall hopfenseitig genauso stark wie auch malzseitig. Hefeseitig.
Genau, aber die Bitterkeit nimmt doch zu über die Zeit, oder? Über die Alterung.
Ja,
oder zumindest der Eindruck der
Bitterkeit. Also man spricht eigentlich davon, dass die Intensität der Bittere, die kann zunehmen, heißt aber eigentlich im Umkehrschluss, dass die Qualität der Bittere abnimmt. Mhm. Das heißt, eigentlich sprichst du immer davon, dass du so eine nachhängende Bittere erhältst im Laufe der Zeit. Und ja, die ist auch noch bitter, vielleicht sogar unharmonisch oder stärker bitter, aber unangenehmer bitter und genau.
Weil gewisse Balance-Effekte nicht mehr da sind, weil es ist ja immer, Bierbrauen ist ja Balance. Ne? Ich balanciere die verschiedenen Rohstoffe miteinander, um ein stimmiges, rundes Produkt zu bekommen, das zumindest in der Stilerwartung ist. Ja? Und wenn dann halt mir natürlich die gewisse Flavor-Komponenten vom Hopfen ausgehen, tritt halt natürlicherweise, wenn das eine schwächer ist, das andere stärker zutage, aber dann wirkt es halt einfach unrund, weil ich eigentlich die Erwartung habe oder die Ding habe, dass es beide Komponenten mitspülen und dann passt da irgendwas nicht mehr, oder? Ja,
das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber es verändert sich tatsächlich ja. Also okay. Die Isoalphasäuren im Bier, die können dann auch zum Beispiel durch Sauerstoffeintrag sich ja wirklich chemisch verändern, Abbauprodukte quasi hervorrufen und die sind dann auch wirklich anders bitter.
Okay.
Genau.
Wie kann ich das verhindern?
Wie kannst du das verhindern?
Abgesehen, dass wir in der Brauerei, alles Mögliche tun, um natürlich so sauerstoffarm wie möglich zu produzieren und abzufüllen. Ein großes Thema ist natürlich echt in der Abfüllung die sauerstoffarme oder sauerstofffreie Abfüllung. Ja, also du hast gerade gesagt, wegen Sauerstoffeintrag, da kann sich dann chemisch was verändern. Also wenn wir das versuchen zu unterdrücken. Aber das ist unser Job. Ja? Was kann jetzt der Bierkonsument daheim tun?
Der kann es eigentlich wirklich nur kühl und dunkel lagern und schnell trinken.
Okay.
Genau, hier vielleicht
ist ein frisches Produkt.
Ganz klar. Vielleicht, was der Brauer noch machen kann, gibt es jetzt so ein bisschen vielleicht den Trend, dass du nicht unbedingt nur das, also vor allem in der Craft Beer, sag ich jetzt mal obergärigen Ale-Richtung, dass du dann versuchst, nicht das unbedingt fruchtigste Produkt zu erstellen oder total Hopfen aromatischste Produkte erstellen, sondern du pasteurisierst es länger, um quasi ein stabileres Aroma zu erzeugen. Mhm. Das heißt, weg von diesem Maximum hin zu einem stabileren Mittelwert, mehr oder weniger.
Genau, ich habe das gesehen in einer Promotion am BLQ. Ich habe jetzt leider vergessen, wer das war. Da ging es auch um das Thema sensorische Stabilität von Weißbieren und dass da eigentlich ja die KZE, also die Kurzzeiterhitzung, einen positiven Eindruck hat. Es reduziert natürlich die Anfangsfrische in der Intensität, hält sie aber dann bis zu 9 Monate auf dem nahezu gleichen Level, also hält sie sehr stabil und dann nimmt erst die aromatische Intensität ab. Und bei nicht pasteurisierten, zum Beispiel Flaschengären oder nicht pasteurisierten Weißbieren, dass die dann nach anderthalb Monaten so rapide abnimmt, dass sie eigentlich bei einem dreimonatigen oder bei einem zweimonatigen Alterungsprozess schon unter der Flavor-Aktivität von einem KZE behandelten Weißbier liegen.
Absolut.
Und das fand ich halt hochinteressant, weil das natürlich für uns als exportorientierte Brauerei natürlich wahnsinnig wichtig ist. Die KZE muss sein, um Produktstabilität im mikrobiologischen Sinne zu gewährleisten. Mhm. Punkt. Es geht nicht anders. Aber vor allem, wenn wir dann auch noch gleichzeitig die Fliege mit einer Klappe schlagen, dass wir sagen, okay, pass auf, aber wir stabilisieren damit auch unseren Flavor. Und der bleibt dann auf jeden Fall mal bis zu 9 Monate auf dem Niveau und auf der Intensität. Deswegen ist das ja eigentlich ein Traum. Und deswegen sagen wir immer, es gibt keine zwei Wein-Stefaner-Biere. Weil viele fragen, ist das Bier hier im Bräustüberl oder in Deutschland, ist das anders als das Bier jetzt in den USA oder in Australien? Und da sagen wir immer, nee, ist es nicht. Wir machen dasselbe KZE eben für dasselbe Bier. Ob du das jetzt im Bräustüberl trinkst oder in Amerika, ist vielleicht dann 2-3 Monate Unterschied vom Alterung vom Bier wegen einem Transport. Aber eigentlich ist es dasselbe Produkt und deswegen sind die Leute auch so begeistert, die kommen hierher, trinken das Bier und es ist nicht viel anders. Es ist in ihrer Wahrnehmung praktisch dasselbe. Und das ist natürlich ein Riesen, für die Marke eine Riesensache, ne? Weil cool. Die sagen, okay, ja, das ist die Experience, die sie auch zu Hause haben. Ja.
Ist das Thema mit den weniger stabilen Hopfenaromen, ist das Thema, warum man eigentlich einen Großteil der Craft-Biere nicht international sieht? Also wenn man jetzt auf die Craft-Beer-Szene in den USA blickt zum Beispiel, man hat ja unfassbar viele Craft-Brauer. Und eigentlich nur, ich sage jetzt mal, die größten verschiffen natürlich andere Biere.
Also unser ehemaliger Partner Sierra Nevada, genau. Die verschiffen, aber die verschiffen halt im Kühlcontainer. Der Importeur für Wein Stefan in Australien ist auch der Importeur für Sierra Nevada in Australien und der muss da halt die Kühlkette einhalten und das muss er halt regelmäßig Sierra Nevada nachweisen. Und das ist natürlich, das macht ihn das extrem hart, weil das sind Kosten, die du natürlich weitergeben musst an Kunden und das macht natürlich das Produkt auf dem Markt für die Hardcore-Fans und für die Craft-Beer-Trinker okay und die sind auch bereit, das zu zahlen, aber dadurch ein breitenfähigeres Produkt kostentechnisch zu generieren, sehr schwer.
Das heißt, theoretisch müsste ja dann auch das Produkt dann nicht nur im Transport weiterhin gekühlt werden, sondern eigentlich ja auch im Verkauf, sage ich jetzt mal, oder? Und oftmals ist das ja nicht der Fall. Also man sieht ja dann, die Kühlkette kann ja eingehalten werden beim Transport, wenn ich es nach Australien schicke, aber wenn es dann trotzdem im Regal steht, bei Raumtemperatur, dann setzt ja dieser Alterungsprozess, wenn ich es jetzt richtig schlussfolge, eigentlich schneller ein.
Natürlich, vielleicht.
Und dann hat man wieder das Problem, okay, dann habe ich wieder ganz anderes Bier eigentlich nach einem relativ geringen Zeitraum, im Gegensatz zu unserem Weißbier zum Beispiel. Mhm. Und habt ihr nicht denselben Geschmack, den ihr jetzt in Kalifornien hättet, wenn ihr bei Sierra Nevada in der Brauerei hochblüht, gesagt.
Absolut. Ja. Aber es ist ja irgendwie das Schöne, oder? Dass du das gleiche Bier nicht überall auf der Welt kriegst, außer jetzt in eurem Fall natürlich.
Das ja, natürlich das muss schon Tolles. Sein. Ne?
Ja, ich meine, aber dass es alles überall immer gibt, ist
ja
eigentlich.
Ja, also kann man, sage ich mal, als Roundup sagen, Hopfen, intensivere, betontere Biere, also Stile, sagen wir mal jetzt ein Pils, sagen wir mal jetzt ein New England IPA oder ein IPA, sind vielleicht mikrobiologisch und von ihrer Stabilität her durchaus haltbar für auch längere Zeit, aufgrund höheres Alkoholgehaltes, aufgrund mehr Hopfen, weil der Hopfen wirkt ja auch bakteriostatisch, also konservierend, das haben wir noch gar nicht angesprochen.
Antioxidativ zum Beispiel.
Antioxidativ, genau, okay, das können wir auch gleich nochmal vertiefen. Aber der wirkt ja auch konservierend, der Hopfen, also sprich, die Biere bleiben zwar mikrobiologisch stabil, also da wird jetzt kein Bier sauer oder schlecht oder sonst irgendwas, also das halten die schon aus, aber durch das, dass sie halt so extrem auf dem Hopfen basierend sind, aufgrund ihrer Flavor-Eigenschaften, verändern die sich dann auch entsprechend stark, wenn ich sie nicht entsprechend dann auch lagere.
Vorausgesetzt, die Aromastoffe sind halt so hochkonzentriert, dass die das Aroma maßgeblich prägen.
Mhm. Wie findet ihr das als, sag ich jetzt mal, aus meiner Sicht gesprochen, als Laie raus? Wenn ihr jetzt ich sage jetzt mal, ich kenne jetzt Bier XY, ein sehr hopfenbetontes Bier, ich kenne das jetzt und dann trinke ich es jetzt aber irgendwo, wo ich weiß, es ist um die halbe Welt geflogen und ich trinke das. Wie äußert sich das genau? Nimmt da nur die Bittere zu oder nimmt da anders Aroma mit ab? Also wie äußert sich das? Wie stelle ich das als Laie fest, wenn ich dieses Bier verkoste?
Also teilen wir es auf in Bittere und Aroma. Die Bittere ist normalerweise ja dieses harmonische, sage jetzt mal, rasch ansteigende, mit einem, ich sage jetzt mal, Maximum. und dann aber schnell wieder ja, sich verziehende Eindruck. Das kann, wie gesagt, einfach harsch sein, das kann nachhängend sein, kratzig, anhänglich. Das sind eben die Punkte, die man da hat.
Das merkt man ja oft erst im Abgang dann, gell?
Genau, merkst du im Abgang und wie gesagt, das Beste ist dieses Kratzen im Hals, was, wenn das irgendwann mal auftritt, dann ist das eigentlich ein schönes Zeichen dafür. Wenn du das Bier kennst und sagst, normalerweise hat das im frischen Zustand das Bier nicht. Genau. Und das Aroma, ihr kennt ja die normalen typischen Alterungsverlauf, diese brotigen, süßlichen Eindrücke, die können natürlich auch auftreten, weil natürlich auch Malz in den Bieren drin ist. Grundsätzlich die Hopfen. Eindrücke oder Hopfenaroma-Eindrücke werden generell weniger, ändern sich aber auch und gehen eben in dieses bärige, rotbärige Aroma mit rein.
Okay, also wenn ich jetzt weiß, ich habe ein Bier, das normalerweise stark noch, ich sage jetzt mal, tropische Früchte, Maracuja in die Richtung schmeckt und es geht aber dann, das entwickelt sich dann mehr in Richtung von diesen rotbärigen Aromen.
Zum Beispiel, ja.
Okay.
Dann weiß ich, da ist schon eine gewisse Oxidation und Alterung verstanden gegangen.
Heißt nicht unbedingt, dass das jetzt rein hedonisch schlecht ist.
Ja, genau.
Aber
es ist anders. Das, ja.
Genau, anders.
Es ist anders. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon, die richtigen Biere kann man ja auch agen lassen und die verändern sich, ja, aber von einem positiven zum anderen positiven Punkt, umso stärker und dunkler die Biere sind. Also wenn du sagst, Biere werden süßer und karamelliger, malziger im Geschmack, aber wenn ich eh schon einen dunklen Weizenbock habe und der dann halt quasi noch ein bisschen intensiver wird, ja, also kein Thema, her damit, ja, also alles cool, ja, und auch da passen dann vielleicht auch so diese rotbeerigen Aromen total gut ein, ja. Also da kommt es ja immer drauf an. Aber ich glaube, wenn wir jetzt an ein Bier denken, denken halt die meisten Menschen oft an ein Weißbier oder halt auch an ein helles, untergäriges, filtriertes Bier, Pils, helles und so weiter. Und da ist das ja dann eher nicht so gewünscht.
Genau, in den allermeisten Fällen sicher 80-90% ist es nicht.
Oxidative gewünscht. Eigenschaften vom Hopfen, das müssen wir jetzt noch kurz anreißen. Wie äußert sich das?
Machen wir nur ganz kurz.
Ganz kurz.
Da ist die Substanzgruppe der Polyphenole interessant. Denen wird weitestgehend gesagt, dass die, ja, neben vielleicht sensorischen Eigenschaften, das heißt, die können auch bitter, adstringieren zum Beispiel irgendwann sein, eben den antioxidative Effekte haben. Heißt im Endeffekt, man spricht von Quenching, also nehmen die Sauerstoff aus deinem System raus. Mhm. Normalerweise hast du ja, oxidative Effekte, heißt, du hast Sauerstoff in deinem Bier, der Sauerstoff ist irgendwie aktiv und setzt dann sogenannte Kettenreaktionen in den Gang. Das können Polyphenole zum Beispiel verlangsamen beziehungsweise rausnehmen.
Na gut.
Wenn wir noch kurz bei Eigenschaften des Hopfens
sind. Ja, freilich.
Es gibt ja, und ich weiß, das geht jetzt halt ein bisschen von einem fachlichen Austausch weg. Es ist mehr eine urbane Legende. Ui. Hopfen ist ja antibakteriell, hat eine antibakterielle Wirkung. Jetzt gibt es so oft, hilft Bier bei Erkältung, hilft Bier bei Grippe. Und als ein Vertreter der sehr schwerwiegenden Männergrippe muss ich natürlich noch fragen, soll ich jetzt nächstes Mal nur einen Tee trinken oder soll ich ein Bier trinken?
Also unbedingt warmes Bier trinken.
Sehr gut. Unbedingt.
Aber spannenderweise, ja. Normalerweise sagt man immer nur, dass Alphasäuren, Isoalphasäuren antimikrobiell quasi wirken. Es ist aber tatsächlich auch das Linalool, also dieser einer der wichtigsten Aromastoffe, wie gesagt, der wirkt auch antimikrobiell.
Also es hat eine Wirkung, definitiv. Auf jeden Fall.
Also alkoholfreies, warmes Bier trinken.
Ich wollte gerade sagen, der Alkohol wird wahrscheinlich nicht in die Besserung der Situation mit reinspielen, aber es ist was dran. Und das möchte man hier einmal festhalten, weil man sieht ja, man hört ja oft, das kann nicht gut sein, das passt nicht. Ja, und die anderen sagen wieder, ich schwöre drauf, ein warmes Bier zum Trinken. Grundsätzlich was einem gut tut natürlich. Aber es ist was dran, man kann es nachweisen.
Das weiß ich nicht, ob man es nachweisen kann. Das muss dann im Endeffekt jeder selber für sich feststellen. Aber ich mache das auch ab und zu und immer wenn ich es mache, dann hilft mir das.
Probier es mal aus.
Probiert es
aus.
Aber das hat ja eigentlich, und jetzt dann schließe ich das Thema Hopfen mit einem kleinen Geschichtsexkurs ab. Das hat ja eigentlich dem Hopfen zum Superstar im Bier gemacht, diese antibakterielle und bakteriostatische Wirkung, weil im Mittelalter, wo die Leute natürlich nichts davon gewusst haben, ja, und wo die jeden möglichen Schmarrn ins Bier reingehaut haben, haben die gemerkt, dass die Biere, die mit Hopfen gebraut worden sind, länger frisch bleiben oder haltbar sind oder halt besser schmecken. Die schmecken länger besser als Biere, die nicht damit gebraut worden sind. Und das hat dann halt quasi Hopfen zum einem der Standard, dann durchs Reinheitsgebot sowieso, aber auch davor zu einem ganz wichtigen Bestandteil gemacht, einfach nur aus der Erfahrung raus, okay, das Bier mit dem Hopfen, das bleibt man halt weniger sauer, weil da halt einfach weniger Bakterien oder sonstige Sachen drinnen wachsen können. Das haben die halt einfach so herausgefunden und daher kommt auch der Mythos, dass der Hopfen ja quasi da hilft oder gesund ist, aber hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man gesagt hat, trinkt das früher, das war nicht Wasser trinken, sondern immer Bier trinken, weil durch einen niedrigen pH, durch den Alkohol und durch den Hopfen war das immer das gesündere Getränk als oftmals Wasser aus einem Brunnen, das vielleicht verdorben sein könnte.
Kontaminiert war, genau.
Genau.
Genau, man spricht ja von diesem Hürdenprinzip. Zum Beispiel im Bier ist es dann der pH-Wert, das CO2, das Ethanol zum Beispiel, also der Alkohol und eben ganz wesentlich ja der Hopfen. Also Alphasäure.
Das sind diese Hürden, die erst die genau. Bakterien überwinden müssten, um dort sich zu vermehren. Das schaffen sie aber nicht aufgrund dieser vielen Eigenschaften. Deswegen Safe Drink.
Gibt's die da drin nicht.
Deswegen
trinkst du. Schön, wie alles zusammenpasst.
Ja, aber. Schon. Gell? Und jetzt haben wir quasi das Pferd von hinten aufgezäumt. Ja, mit der Geschichte geendet. Ja, super. Community Corner.
Jawohl.
Ja, genau.
So das hat nämlich aus. Eine wunderbare E-Mail erreicht vom Ray aus Japan.
Und zwar, dass er unseren Podcast schon längere Zeit hört und das, den sehr interessant findet und so weiter und so fort. Und bedanken wir uns auch und danke. Aber er hat dann uns auch eine E-Mail geschrieben und zwar, er hätte eine Frage. Und zwar, er würde über die 4 Kategorien beim Weißbier-Flavor gerne sprechen, und zwar Professor Bucks 4 Weißbier-Definitionen, also die estrigen, sprich bananigen, die würzigen, sprich die mit Nelkenschwerpunkt, die neutralen und die hefigen, also die yeasty ones, wie er schreibt. Und er schreibt, dass die yeasty classification underdeveloped ist, also in seiner Beschreibung und in seiner Definition. Und ob diese hefige Weißbierkategorie nicht nur einfach ein Euphemismus für altes oder ja past date, also autolytisches Weißbier einfach ist, oder ob das wirklich ein zu erreichender Faktor ist, wo man sagt, okay, das will ich auch erreichen, ich will, dass mein Weißbier so schmeckt, damit das ein gutes Weißbier ist, oder ist es eher mehr nur eine Kategorie im Bereich, kategorisieren wir es, weil es halt viele Weißbier gibt, die halt diese Autolyse-Geschmack bei der Hefe haben und man das eigentlich vielleicht doch gar nicht will, aber wir tun es rein, weil es wissenschaftlich richtig ist und so weiter. Also er wird nämlich in seiner persönlichen Meinung eigentlich nur die 3 phenolisch, estrig und neutral definieren und den Hefigen eher mehr nicht als eigene Kategorie, sondern eher mehr schon als Off-Flavor in gewisser Weise wahrnehmen. Und da haben wir gesagt, weißt du was, Ray? Das ist eine sehr gute, fast schon philosophische Frage, philosophisch-wissenschaftliche Frage. Und die werden wir mit wem denn auch sonst, außer mit dir, diskutieren. Flo.
Was ist deine Meinung dazu?
Nein, jetzt
stopp, mal, Moment, jetzt so funktioniert das Spiel nicht. Funktioniert das
nicht. Zuerst will ich mal die Expertenmeinung hören und dann weiß ich vielleicht, was ich für eine Meinung habe.
Okay. Hat es mit dem Rausreden leider nicht geklappt.
Nein.
Also, er spricht ja von underdeveloped, also unterentwickelt. Würde ich wahrscheinlich nicht so sagen. Ich glaube nicht, dass der Professor Bock wirklich sagt, es gibt 4 Kategorien an Weißbieren und das ist so und Ende, sondern dieses Sensorik-Schema, das er ja mitentwickelt hat, mit Herrn Sacher zusammen, das ja beschreibt im Endeffekt diese 4, ich sage jetzt mal, Haupteindrücke daraus, die dann auf dieser Skala von 0 bis 5 eben bewertet werden können, nach Qualität und Intensität. Das sind wahrscheinlich schon auch die 4 interessantesten sensorisch, ich sage jetzt mal, Leitgruppen daraus. Das Hefige auf jeden Fall ist meiner Meinung nach schon wichtig, damit reinzubringen. Und anders wie es er ja meint, ist es ja nicht nur althefig, sondern es gibt althefig und frischhefig. Mhm. Also dieses frischhefige, ja, wie beschreibt man das? Also fast schon so gäriges, also sag ich mal, leicht fruchtiges, estriges Aroma, was damit so drunter auch noch zu sehen ist. Also neben dem eigentlich estrigen, neben dieser, sag ich mal, Isomyl-Bananen-Kategorie, gibt es eben noch ein bisschen eine feinere Kategorie da, was aber meiner Meinung nach schon sehr wertvoll ist. Und dann das Althäfige wäre ja, wie du sagst, Autolyse, das heißt, für mich also ein bisschen schweflige Komponenten mit dabei, unangenehmere, von mir aus auch verschiedene Säuren, die dann schweißig, butterig, käsig werden und auch eben andere organische Säuren, wie dann die Hexansäure zum Beispiel, die dann Richtung ziegenartig sowas geht. Genau, da müssen wir ein bisschen ja, feiner untergliedern. Mhm. Aber wie bei der Sensorik heute eigentlich immer ist, oder bei einer sensorischen Analyse, du willst, oder das Schema richtet sich einfach nach dem, was du rausfinden willst. Mhm.
Er hat dann auch noch geschrieben, dass das Yeasty, also das Hefige, etwas ist, was vielleicht sich dann auch aus allen drei anderen Richtungen, neutral, phenolisch und estrig, hin entwickeln kann, dass die mit einer gewissen Alterung alle dann irgendwann hefig werden?
Jein. Also das Phenolische, meiner Meinung nach, hat da wenig damit zu tun. Mhm. Das Malzig-Neutrale auch eher wenig und das Estrige, ja, wie wir es ja auch vorhin gesagt haben, das ist schon relativ stabil. Also im Endeffekt sind das schon Stoffe, die
jetzt eher sich weniger da rein entwickeln, sondern genau, hauptsächlich eher ein
andere Stoffe.
Bier, das schon in seiner Grundstruktur eher hefig ist, wird dann vielleicht auch eher althefig, aber nicht so, dass die anderen sich dahin entwickeln genau, können.
Vermutlich. Okay.
Ja, sehr interessant. Also ich persönlich habe einmal gesagt, ich habe ihm da mehr oder weniger zugestimmt, weil ich praktisch in meiner Praxis Ding mit Hefig überhaupt nichts zu tun habe. Also mir kommen da gar keine hefigen Weißbiere mehr oder weniger unter, sage ich mal, sondern vielleicht habe ich da auch eine falsche Definition in meinem Kopf, dass ich jetzt an die dann eher als estriger definieren würde. Ja, aber so einen richtigen, sagen wir mal, Frisch-Hefe-Geschmack habe ich jetzt seltenst oder bis jetzt eigentlich praktisch, wenn ich jetzt so zurückdenke, in meinem letzten Biertrinkerjahrzehnt gar nicht gehabt.
Stimmt schon, geht es auch ein bisschen weg davon. Also das war vermutlich früher ein bisschen anders.
Wo es noch viel mehr Flaschengärer geben hat.
Genau. Ähnlich wie die phenolischen oder rein phenolischen Weißbiere, geht ja der Trend auch weg davon,
richtig, weil
dieses Würzige eigentlich die Verbraucherwartung eigentlich nicht mehr so erfüllt oder genau. Sich die ein bisschen gewandelt hat. Genau. Zeigt auch wieder nur, Bier ist immer ein dynamischer Prozess,
der Trenderwartung auch.
Der sich weiter mitentwickeln muss. Genau.
Also summa summarum kann man sagen, die vier Profile haben ihre Daseinsberechtigung. Genau. Man darf das Hefige da nicht rausnehmen, weil es seine Berechtigung hat und weil es auch wichtig ist. Aber es ist relativ selten geworden, sagen wir es mal so. Und dadurch ist es vielleicht nicht so am Radar von den Leuten mehr.
Genau.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum der Ray das so denkt?
Vielleicht,
dass er sagt, weil er vielleicht so wenig hefige Weißbiere unterkriegt, dass er das gar nicht so irgendwie klassifiziert?
Vermutlich, also ich kenne ihn ja nicht, aber vermutlich kriegt man in Japan noch schwieriger Hefebetonte Weißbiere wie jetzt bei uns. Genau.
Also wenn es bei uns schon schwierig ist, muss man ja sagen, wenn ihr gerade gesagt habt, für mich ist das Thema, deswegen höre ich jetzt einfach nur aufmerksam zu, weil für mich ist das Thema weit entfernt. Ich meine, das ist eine sehr spezifische Frage gewesen, muss man dazu sagen.
Echt gute und ehrlich gesagt eine klasse Frage und ich bin eigentlich sogar mega stolz auf den Ray, weil er sich damit echt intensiv auseinandersetzt. Er hat sich mit unserem Podcast auseinandergesetzt, mit der Thematik. Und wenn wir eigentlich so hochqualifizierte Zuschauerfragen kriegen und wir jetzt natürlich ein paar Minuten brauchen, um die zu beantworten, dann macht das auch Spaß, weil wir ja auch sehen, dass die Leute uns zuhören und dass sie das interessiert und dass da ein Feedback kommt. Also ich finde es total klasse.
Ich war ein bisschen überrascht von der Frage, die du im Vorfeld geschickt hast. Ja. Aber heißt dann nur, dass wir für die nächste Episode nochmal eine Schippe drauflegen müssen.
Ja, und vielleicht laden wir einfach mal den Werner Back ein. Vielleicht mag der ja auch mal drüber sprechen. Und den
Ray auch.
Und den Ray. Haben wir gleich mal ein Streitgespräch, bringen wir den zwei an den Tisch.
Nee, aber ich glaube ganz ehrlich, mit dem Werner Back da zum Thema Weißbier natürlich dazu sprechen, wäre sicher auch mal ein Highlight. Vielleicht findet er ja die Zeit, hier auf den Berg zu kommen und mit uns darüber zu sprechen. Vor allem auch, wie das damals war, wie sie die Arbeit da geleistet haben, um diese Definitionen zu machen und wie die Forschung damals. Ich glaube, das kann hochspannend auch sein.
Gut.
Okay, Ja, allreiz und gleit.
Vielen, vielen Dank, Flo, für deine Zeit.
Super gern.
Gewaltig. Mal wieder.
Genau. Wir werden nur diverse Sensorik-Themen haben.
Ja,
also genau. Du wirst uns nicht auskommen. Einmal pro Jahr sehen wir uns.
Ich komme gerne. Minimum. Minimum. Nicht so weit. Ja, also wie gesagt, wir machen jetzt 12 Episoden jedes Jahr, also jeden Monat eine. Immer am ersten Sonntag.
Ersten Samstag jedes
Monats. Am ersten Samstag jedes Monats. Genau. Kommt die neue Episode. Und die werden wir auch immer entsprechend zeitnah dann dafür aufnehmen. Also, und deswegen machen wir das jetzt auch mit dem Community Corner, weil wir da nicht immer die ganze Staffel abdrehen und dann einfach veröffentlichen, sondern weil wir jetzt viel näher dran sind. Und ja, deswegen habt ihr Fragen, Anregungen zu diversen Themen, dann bitte schreibt uns an
podcast@weinstefaner.de
oder über unser Social Media, also Instagram oder Facebook an Weinstefan Official. Fragen, Wünsche, Anregungen, sonstiges. Wieder hier auch der Aufruf. Wir werden auch einen Community Corner in echt machen. Und zwar mit einer Brauereiführung heuer. Wir werden noch den Termin bekannt geben. Schreibt uns doch eine E-Mail oder eine Nachricht, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Dann kommt ihr da in den Topf hinein und dann geben wir Bescheid, dass quasi die private Podcast-Führung mit anschließender Verkostung, die wir machen werden. Also wir kriegt von mir und von Drohne eine Führung und dann machen wir eine Verkostung. Und vielleicht hat ja auch der Flo Zeit zur Verkostung zu kommen, so als Special Guest Star. Ja, okay, wenn dann unsere Podcast-Hörer hier da sind, dann können wir da im Museum vielleicht zusammen verkosten. Ja, also herzlich ist eingeladen. Also du kehrst du quasi dazu hier zum Podcast. Ist ja
genau.
Genau. Und genau, dann schreibt uns da an podcast@weinstefaner.de, wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen. Und ja, bleibt uns treu, erzählt weiter, trinkt gutes Bier. Vielleicht auch mal einen Weinstefaner, würde uns freuen.
Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, ne?
Genau, so schaut's aus. 40, Baba,
Servus. Macht's gut, 40. Servus, ciao.